Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Es ist tatsächlich, glaube ich, oft sehr schwer, solche Jobs, wie ich die mache, einfach zu beschreiben, weil es halt genau, ich bin halt zwischen den Stühlen. Ich sehe zu, dass es für unsere Partner Spaß macht, Bioprodukte herzustellen.
Ja, herzlich willkommen beim Genuss-Talk. Heute spreche ich mit Ingmar Jaschok-Hobst, Agrarökonom, ehemaliger Biolandwirt und seit 2022 bei Bioland. Ingmar ist ein echter Netzwerker und Geschichtenerzähler, der sich mit Herzblut für nachhaltige Wertschöpfungsketten, Lebensmittelhandwerk und echte Wertschätzung für gute Produkte einsetzt. Wir erfahren heute, wie Biolandbetriebe beraten und unterstützt werden, warum regionale und biologische Landwirtschaft kein Widerspruch sind und wie man komplexe Themen rund ums Essen verständlich und emotional vermitteln kann. Hallo Ingmar, ich freue mich, dass du hier im Genuss-Talk bist.
Ja, moin aus Norddeutschland. Vielen Dank, Johannes, dass ich dabei sein darf.
Ja, Ingmar, du bist heute bei Bioland, warst aber früher selbst Biolandwirt. Was hat denn dich dazu bewogen, in die Beratung und zum Verband zu wechseln?
Es hat sich die Möglichkeit gegeben tatsächlich. Also es war gar nicht unbedingt eine langfristiger Plan oder sowas, sondern tatsächlich einfach, Landwirtschaft ist ein wahnsinnig hartes Arbeitsfeld und zeitintensiv und vor allem auch die Biolandwirtschaft ist auch da nach wie vor irgendwo ganz oft darauf gefußt, dass irgendwo wirklich alle in der Familie da 110% mitziehen und das hat sich für mich gar nicht so wirklich ergeben, weil meine Frau einfach auch um 100% zu Recht gesagt hat, sie hat gar keine Lust oder auch gar keinen, hat nicht diesen emotionalen Bezug zur Landwirtschaft wie ich und entsprechend auch nicht die Kraft, irgendwie da diese 110, 130, 150% immer zu geben. Und genau, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, gut, was habe ich noch, was kann ich noch? Und habe dann über 2, 3 Zwischenstationen tatsächlich damals auch schon, einfach weil ich ja vorher auch einen Blog hatte und immer berichtet habe, einfach über das Schreiben, über die Kommunikation, habe ich außerhalb der Landwirtschaft Fuß fassen können und dann tatsächlich als jemand, der dann von der Urproduktion bis tatsächlich über die Verarbeitung, Vermarktung und Kommunikation relativ viel abdeckt, quer über die Wertschöpfungskette. Und dann tatsächlich bin ich da bei Bioland gelandet in der sogenannten Herstellungsberatung. Das heißt, dass ich da dann tatsächlich ab dem Urprodukt bis in die Läden hinein, je nach Vertriebsweg, dann die Betriebe unterstütze. Genau, einfach ihre Produkte einfach bestmöglich an die Menschen zu bringen.
Ja, zu deinem Blog, zu deiner Autorentätigkeit, denn da gibt es ja auch noch was, da kommen wir auch noch später. Jetzt mal ganz einfach auch, damit jeder so ein bisschen noch mehr greifen kann, was macht ein Herstellungsberater bei Bioland konkret? Wie sieht so der Arbeitsalltag aus?
Ja, es ist, glaube ich, oft sehr schwer, solche Jobs, wie ich die mache, einfach zu beschreiben, weil es halt genau, ich bin halt zwischen den Stühlen, ich habe das, bevor ich bei Bioland war, immer gesagt, dass ich wie so jemand bin, der so Eisschollen zusammenbindet, weil einfach jeder irgendwie, und ich kenne das halt auch, und das ist, glaube ich, auch, warum ich ganz gut bin in den Job, ich kenne diesen vollen Alltag so, und was ich halt mache, ist, also ich sage es immer, ich presse runter als Kümmerer, ich sehe zu, dass es für unsere Partner Spaß macht, Bioprodukte herzustellen, so, ne, dass im Grunde, ne, sie müssen sich natürlich an Richtlinien halten und so weiter, obwohl das auch nicht die große Herausforderung ist an dem Punkt, wo du das mal verstanden hast, so was du die, wie die hergeleitet sind und was die Grundidee dahinter ist, ich sorge dafür, dass es einfach, dass es Spaß macht, dass die Leute einfach einander kennen, dass sie wissen, was die Wege sind, dass, ich sage dir auch immer, die können, egal was irgendwie biolandtechnisch ihnen entgegenkommt, sie können sich erstmal bei mir melden. Und ich gucke dann. Ich kenne einen Haufen Antworten inzwischen, aber ich finde im Zweifelsfall die Antwort so, ne? Und das einfach genau, dass denen der Arbeitsalltag erleichtert wird und dass es einfach Spaß macht, unterm Strich Spaß macht, Bioland-Produkte herzustellen. Und das sind ja ganz kleine Betriebe von, ne, irgendwelche Nebenerwerbsbetriebe, die irgendwie ein paar Produkte und das aus irgendwie innerer Überzeugung dann Bioland machen wollen, aber auch wirklich Riesenbetriebe, die international unterwegs sind. Und dann einfach auch eine Bioland-Sparte haben, weil irgendwelche Partner aus Discount sagen, ich möchte auch da so ein Produkt haben. So, ne? Deswegen sind das ganz, das ist so eine riesige Bandbreite, die man da abdeckt und die Themen sind ganz unterschiedlich. Ne? Von wirklich ganz speziell irgendwie, was für eine Schriftart darf wie groß, wo neben, auf welcher Verpackung stehen, so, wo ich das auch nicht weiß, wo ich aber weiß, wo ich die Antworten herkriege, bis hin zu Leuten, die einfach ganz grundsätzlich, wo kriege ich einen Ehrencode her? So, wie kriege ich ein Produkt irgendwie, wie komme ich um irgendeine IFS-Zertifizierung drumherum, weil das immer das ist, was so ein LEH einem entgegenschleudert. Und man sagt so, aber es gibt tausende Betriebe, die es ohne schaffen. Und deswegen schaffen wir es auf persönlicher Ebene auch, dann kleinere Betriebe da reinzubekommen, ohne dass die für 10.000 Euro eine Beziehung oder eine Zertifizierung eingehen müssen, um Produkte für, weiß ich, 1.000 Euro im Jahr zu verkaufen an irgendeinen Laden oder sowas. Ne?
ASF-Zertifizierung, vielleicht das auch, sagt mir zum Beispiel auch nichts, aber ich glaube, es geht auch vielen anderen so. Was wird zertifiziert? Der Herstellungsprozess oder?
IFS ist also das, was Sicherheit bringt, dass wenn irgendwo eine, also es ist einfach ein Protokoll, das ist, ich weiß nicht, kennst du HACCP-Protokolle, also einfach, ne, wer wann wo die Hände wäscht und wo vor und wo nach und so weiter. Und die Steroidform davon ist praktisch die IFS-Zertifizierung, wo wirklich, wenn in irgendeinem Produkt irgendwas nachgewiesen wurde, kann das wirklich mit Rückstellproben an jedem Punkt und so weiter und das in jede Richtung der Wertschöpfungskette und der Lieferkette und so weiter. Das ist halt was für eine kleine Hofkäserei so nicht zu schaffen ist. Ne? Gleichzeitig ist es das, was natürlich der Standard ist, wenn du in der Lebensmittelindustrie bist, wo einfach mit ganz anderen Beträgen auch hantiert wird, ne? Und deswegen eine andere Absicherung gebraucht wird. So, ne? Und dann solche Sachen dann auch Verständnis füreinander zu schaffen, ne? Dass jemand, der Einkäuferin ist in irgendeinem Bereich, in LEH oder Discount, dass die ein gewisses Verständnis dafür bekommen, dass nicht alles selbstverständlich ist, was vielleicht in anderen Strukturen selbstverständlich ist, ne? Aber das auch, weiß ich, die Entwicklung in Richtung Regionalität, die bei vielen Ketten ja gerade eine Rolle spielt, dass das auch einfach damit einhergeht, dass sie von Dingen, die einfach standardmäßig in ihrem Protokoll drin sind, einfach auch mal abweichen müssen. Und das hat gar nicht unbedingt immer was mit einer schlechteren Qualität zu tun, sondern einfach einem anderen Weg nach Rom. Und da, das kann ich halt besser vertreten oder meine KollegInnen, als wenn ein Landwirt selber sagt, so, ey, ich fühle das irgendwie jetzt ein bisschen viel. Und wenn wir da sagen, ey, das ist auch wirklich ein bisschen viel und das funktioniert auch anders, das haben wir hier so und so viele Beispiele. Diese Beispiele hat natürlich ein kleiner Landwirt, kleine Landwirtin nicht. Wenn sie eher mit irgendeinem LEH-Supermarkt das erste Mal ins Gespräch kommt, so, ne? Das ist ja ganz viel Unsicherheit ganz oft, ne?
Ja, also ich habe verstanden, sehr viele Fragen, sehr viele Herausforderungen, die aber ganz unterschiedlich je nach Betriebsgröße und Betriebsart auch auf dich zukommen. Kann man denn auch vielleicht so irgendwie einen ganz typischen Aha-Moment in deiner Beratungslaufbahn erzählen, den du da mal erlebt hast, wo du gedacht hast, ja, jetzt da habe ich wirklich was bewegt. Ja, ich meine, letzten Endes, klar, wenn du da in so einem Verband bist, der sich ja auch für bestimmte Dinge einsetzt, Bioland, dann will man ja auch was bewegen. Ja? Und gab es da so einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, super geil, dass wir das geschafft haben?
Ja, also ist ja immer das Thema Selbstwirksamkeit, ne? So, das ist immer so eine Kombination aus, man muss irgendwo zwischen Größenwahn und Bescheidenheit irgendwie so den Sweet Spot treffen, ne? Und weil ganz oft ist es halt so, dass ich ganz kleine Impulse gebe, ne, dass ich sage, melde dich doch mal bei dem. Oder was ich ganz häufig mache, ist, dass ich Leute anmoderiere, dass ich beide Parteien kenne und sage, nehm den mal so und nehm den so. Dann habt ihr gar nicht so viel Missverständnisse miteinander. Aber ganz oft ist das nur so ein kleiner Impuls. Und dann später, Monate später, sehe ich dann plötzlich irgendein Produkt im Laden oder zwei Jahre später kriege ich mit, ja, das ist jetzt, läuft jetzt so geil, seit wir mit dem zusammenarbeiten. Ach stimmt, du warst das ja, der den solche Geschichten. Ne? Deswegen muss ich ganz oft mir das selber holen, so dieses Ding, dass ich sage, so, guck mal hier, das war mein Impuls, was ja so ein bisschen unbescheiden ist. Auf der anderen Seite, ist es aber natürlich auch so, dass ich sehe, dass viel kommt. Aber klar, irgendwie, ich finde es cool, jetzt zum Beispiel letztes Jahr oder jetzt eigentlich ist fertig geworden vor 6 Wochen oder sowas, haben wir einen Senf irgendwie hinbekommen, wo es dann auch dann einfach eine Ölmühle hat, einfach immer diesen Senf-Fresskuchen übrig gehabt, ein Gastronom, mit dem wir sie dann vernetzt haben, dem habe ich dann auch, den haben wir einfach dann begleitet und so ein bisschen auch geguckt, dass sie da nicht in sich zu sehr verzetteln, was irgendwie so die, das ist ja ganz oft im Manufakturbereich, dass Leute da in Schönheit sterben, sage ich immer, dass sie einfach sich in das Produkt und dann noch mit dem nächsten Cider-Maker irgendwie in Kontakt gehen, fragen, ob sie vielleicht noch einen regionalen Apfelessig irgendwie gemacht bekommen können, wo du dann einfach sagst, so, dann ist das Produkt irgendwann auf der einen Seite preislich nicht mehr zu verkaufen Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so ein, und ich meine, du bist auch ein Foodie und ganz oft stößt man ja auf viel Unverständnis, warum man jetzt gerade so begeistert ist von irgendeinem Produkt. Dann hast du auf einmal so edgy Produkte, die auch nicht mehr verkaufbar sind. Und meine Aufgabe ist auch manchmal die Leuten irgendwo, die da irgendwo zur Vernunft zu mahnen und zu sagen, guck mal hier, weil ich, das Ding ist auch wieder, da kann ich sehr viel von mir selber reinbringen, weil ich auch jemand war, der sich einfach mal wahnsinnig in extrem verkopften Projekten verzettelt hat. Und den Leuten sagen so, mach erstmal, die Leute, die suchen nicht das Nischeprodukt in der Nische, sondern ganz oft werden Eckprodukte gesucht. Irgendwie es werden geschälte Kartoffeln gesucht und es wird nicht irgendwie die, mein Beispiel, dann irgendwie eine krass 6 Monate gereifte Sauerrahmbutter irgendwo aus dem Torfmoor oder sowas gesucht, sondern es werden halt Eckprodukte ganz häufig gesucht. Das ist halt auch meine Aufgabe, weil Bio hat so eine Tendenz, immer die Nische in der Nische zu suchen und hat Angst davor, irgendwo einfach ein teureres, vielleicht aber auch hochwertigeres, mit einer besseren Geschichte, fünftes weißes Mehl anzubieten oder sowas. Genau, so das und da muss ich dann auch immer einfach, das ist auch meine Aufgabe, irgendwie solche Geschichten. Das hat ganz, ganz viel mit Ängsten und mit Hürden im Kopf zu tun und einfach dann Wege aufzuweisen und Sicherheit zu geben bei irgendeiner Ausrichtung oder sowas. Ne? Und ich habe jetzt vor ein paar, für mich war das auch ein sehr, sehr emotionales Erlebnis, vor auch wieder 3 Monate, 4 Monate her, wo ich einen Bioland-Milchviehbetrieb mit Käserei da eingeladen worden bin, den ich mein Leben lang schon kenne, weil die wahnsinnig geile Frischkäse machen, die auch deutschlandweit bekannt sind. Und die haben gesagt, das ist einfach, es läuft nicht mehr so. Ne? Und dann bin ich da einfach gewesen, als jemand, der selber von einem Milchviehbetrieb mit Käserei kommt. Ich kenne dieses Chaos. Ich einfach, was gar nicht ein tatsächliches Chaos ist, aber einfach, dass alles miteinander verwoben ist, alles irgendwie aufeinander aufgebaut und so weiter. Und da denen dann irgendwie so diese Sachen zu sortieren und dann so diese ersten Schritte in Richtung einer aktiven Vermarktung, das erste Mal ever. Davor war halt einfach was, es hat immer funktioniert so, ne? Und sowas denen dann zu sortieren und auf den Weg zu bringen und zu sehen, wie man den Leuten wirklich helfen kann und denen wirklich so diese Hand vom Hals nehmen kann. Und das ist auch wieder, das ist gar nicht technisch, das ist gar nicht mit Zahlen so richtig, sondern es ist einfach emotional und Hürden und Bestärkung, das ist schon eine gute Idee. Aber Leute haben oft gute Ideen, aber wissen nicht, dass die gut sind, weil die auf ihrer Insel halt nur sind und nur die eine Perspektive haben. Dann wissen sie nicht, weil die haben 5 Ideen und wissen nicht, welche davon die gute ist. Und genau,
ja. Ja, da hilft es sehr wahrscheinlich genau so mit so einem Wegbereiter, mit so einem Netzwerker wie du. Der kommt rum, der hat natürlich viel Input von außen, weiß, wie was gerade funktioniert, wo es vielleicht auch Menschen gibt, mit denen man gut zusammenarbeitet. Ich meine, dein Ding ist es ja im Endeffekt mit allen Beteiligten die Wertschöpfungsketten so zu gestalten, dass es nachher auch ja, alle Seiten profitieren, vom Landwirt bis hin zum Verbraucher, dass es wirtschaftlich ist. Ist das denn immer so zu machen? Gelingt das immer?
Also ich glaube ganz häufig tatsächlich, dass diese Synergie die Wahrheit ist. So, ne? Also es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, so die Leute reden, also die, über diese Wertschöpfungskette, die reden alle für sich offen mit mir, so, ne? Weil ich, die haben Vertrauen zu mir und die wissen, dass ich eine richtige Kombination habe oder wir, also ich spreche jetzt immer für uns als Herstellungsberatung, so, ne? Ja. Die gleiche kommt aus Diskretion und aber auch irgendwie dann die Fäden auch aufnehmen und mitnehmen, so, ne? Genau, so das ist immer, ist auf jeden Fall irgendwo die Aufgabe. Jetzt habe ich die konkrete Frage vergessen.
Ja, ob das immer gelingt, tatsächlich diese Wertschöpfungsketten dann auch so zu gestalten, dass alle Seiten profitieren.
Genau, wenn man es schafft, genau, was ja unsere Herausforderung ist, ist, dass unsere Stückkosten ja häufig viel höher sind, weil wir viel kleinere Partien und so weiter haben. Das heißt, wir können nicht 15 Dummy-Produkte oder Beta-Versionen irgendwie produzieren, sondern es muss knallen, so, ne? Und das ist was, wo, glaube ich, auch ganz viel Effizienz und Wertschöpfung einfach auch geschaffen werden kann, wenn die Leute wirklich, ich habe mitbekommen, wie ein Bio-Fachgroßhändler darauf reagiert, erstmal ein Produkt vorgestellt zu bekommen. Und das heißt, ich kann den Leuten auch sagen, guck mal hier, findet schon mal diese und diese und diese Antwort heraus. Weiß, was du variieren kannst, ne? Sei klar dir darüber, welche Größenordnung du hast, wie regelmäßig kannst du denn regelmäßig liefern, so, ne? Kannst du das auch wirklich nachhalten und garantieren, so? Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass ich dem Großhändler auch sage, guck mal hier, die haben auch die Möglichkeit, die Sache eingefroren anzubieten. Oder das Einzige, was die bräuchten, um das eingefroren anzubieten, ist, dass jemand sagt, ich habe Bock da drauf, so, ne? Auch wenn die selber gar nicht darauf kommen würden, das eingefroren anzubieten, weil die sind für sich zwischenfrosten, so, ne? So diese Geschichten, dass genau das oder dass ich auf der anderen Seite Geschichten mitliefern kann, ne? Dass ich weiß, hier du Händler, du Verkäufer, Verkäuferin natürlich, du hast Bock auf eine Geschichte, kann ich dir mitliefern. So, ich habe auch jetzt auch vor 2 Wochen oder sowas die Anfrage gehabt von jemandem, der gesagt hat, hier, wir bauen unsere Feinkostgeschäfte in Berlin aus. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch wirklich Projekte zu unterstützen. Dann bin ich erstmal 2 Wochen in mich gegangen und habe ihnen dann, glaube ich, was geliefert, was wirklich funktionieren kann. Wo ich dann auch wieder beiden gesagt habe, guck mal hier, der eine ist so und so und so, der ist, der macht nicht viel Aufhebens, ist aber wahnsinnig detailversessen und intrinsisch getrieben und macht ein mega geiles, krass durchdachtes Produkt. Und der andere, der versteht das, der kommt auch aus der Landwirtschaft, auch wenn er jetzt in einem ganz anderen Bereich unterwegs ist, sodass man die Leute, dass die sich halt nicht, weil ich glaube, dass ganz viel Energie flöten geht an dem Punkt, wo die Leute sich mit einem geschlossenen Visier treffen und dass auf der anderen Seite so eine Nähe und Bereitschaft, was auszuprobieren, dann aber ganz viel von diesen Reibungsverlusten irgendwo minimieren, wodurch dann auch wieder höherwertige und auch höherpreisige Produkte irgendwo etabliert werden können und auch in Wert gesetzt werden können, weil die Leute verstehen, das ist nicht einfach nur irgendein Produkt mit einem hässlichen Wagenetikett, was wir ganz oft auch im Bio-Bereich haben, dass du einfach nur irgendwelche, haben wir auch, wirklich große Betriebe, wo die Erzeugerbetriebe eine wahnsinnig geile Geschichte haben. Alles so Saulus zu Paulus und kleinste Geschichten, geschlossene Systeme, wo wirklich die Elterntiere von Hühnern und sowas auch auf den Betrieben einfach im Bioland unterwegs sind, wo dann aber das über 2, 3 Wertschöpfungskettenglieder dann verloren geht und das einfach gesichtslose, schlecht gebrandete Produkte sind, die irgendwo im Fachhandel liegen und wenig Chance auf dem LEH haben sozusagen, wo halt einfach viel auch irgendwo dann vermarktet werden kann oder muss. Und da dann irgendwie alle Leute irgendwie zu bearbeiten, um wirklich dann diesen Bogen zu spannen. Das ist halt einfach unsere Aufgabe. Und da ist halt einfach, haben wir als Bioland, sind wir halt diejenigen, die einfach wirklich das umfangreichste Beratungsnetzwerk haben und wirklich auch von bis die Leute auch wirklich intensiv beraten können, die Lust natürlich auch drauf haben. Ne?
So. Ist denn die Sichtbarkeit dieser kleinen Produzenten die größte Herausforderung, vor denen sie immer stehen? Und hilft da genau das, was du jetzt so beschrieben hast, ne? Zu wissen, was ich kann, was ich bin und natürlich auch irgendwie die Story dahinter. Storytelling, Geschichten zu erzählen, ist natürlich immer etwas Wichtiges, um tatsächlich dann auch aktiv vermarktet zu werden. Also ist das so die größte Herausforderung oder stehen die Biolandbetriebe, die vor ganz anderen Herausforderungen im Moment?
Es sind viele Herausforderungen, aber das ist auf jeden Fall auch eine. Da aber, also das sind oft gute Geschichtenerzähler, also die kamen ganz viele auch aus der Direktvermarktung so. Das heißt, die wissen schon um die Geschichten, die ihre Produkte haben. Aber was ganz häufig fehlt, ist ein Markenbewusstsein. Wirklich, dass man sich selbst als Marke einmal eindampft, um dann wieder verdünnen zu können, was dann, dass das irgendwie alles einen ähnlichen, eine ähnliche Tonalität hat oder dass die Geschichte irgendwo stringent ist. Weil ganz viele sagen einfach, das ist meine Identität und ich rede über mich und meine Identität. Und da brauche ich gar nicht irgendwie eine Marke oder sowas. Ne? Aber das ist was ganz vielen hilft. Und das ist auch was wir dann bei uns in Wintertagungen, wo dann irgendwie viele zusammenkommen, dann auch immer wieder als Workshop-Themen haben, was auch total gut angenommen wird. Ansonsten sind das ähnliche Themen wie überall. Nachwuchsthema ist ein Riesenthema. Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Mindestlohn ist ein Riesenthema. Du hast die Thematik, dass ganz viele der Direktvermarktungsbetriebe, und da muss man auch wieder unterscheiden, ne? Wer Durchschnitt oder Median, ne? Ist der Durchschnittsbetrieb, also das Durchschnittsei kommt nicht aus dem gleichen Stall wie das Median-Ei. Ne? Also wir haben viele kleine Betriebe, die aber jede Nase für sich genauso wichtig ist im Grunde wie ein paar große Betriebe, die natürlich viel mehr ins Drehen bringen. So, ne? Auch wieder unterschiedliche Herausforderungen, aber genau bei den Kleinen vor allem ist auch ganz viel, oder auch bei den Größeren, ist einfach ganz viel die immer weiter verloren gehende Infrastruktur. Wir als Bioland sind ja auch nur in Deutschland und Südtirol mit den Erzeugerbetrieben, Verarbeitungsbetrieben. Das heißt, wenn ein Schlachtbetrieb oder ein Schlachtunternehmen sagt, wir schlachten jetzt nur noch in Polen oder in Holland oder in Dänemark, dann sind wir raus. Ne? Das heißt, dann müssen wir gucken, wo wir bleiben mit unseren Vermarktungskanälen in die großen Strukturen. Und für die kleinen Strukturen ist natürlich, wenn einfach ein Schlachter zumacht, dann ist es nicht so, dass du vor Ort einen Schlachter verloren hast, sondern das heißt, dass einfach bei den 3 Schlachtern drumherum, die meinetwegen dann nicht mehr 5 Kilometer weg sind, sondern 30 oder 50, auf einmal der gesamte Kundenstamm dahin abwandert. Das heißt, dass der Druck einfach immer doppelt steigt. Ne? Du verlierst deine gewohnte Struktur, mit der du dich irgendwo eingeschossen hast, so wo du vielleicht auch ein die entsprechende Infrastruktur selber geschaffen hast, brauche ich einen Autoanhänger, kann ich am Traktor hinfahren, wo leihe ich mir einen Autoanhänger, wenn ich plötzlich jetzt 50 Kilometer fahren muss und nicht mehr 3, so, ne? Und dann genau, dann bei dem, wie gesagt, der Schlachter in 50 Kilometern, da ist dann auch, genau, erhöht sich der Druck oder du, Leute sagen, wir haben Fachkräftemangel, wir wollen nicht mehr zerlegen und verpacken, so, ne? Viele Alteingesessene sind immer so, dass sie das Fleisch in roten Kisten irgendwie zurückgekriegt haben, dann selber am Küchentisch eingeschweißt haben, so, das geht heutzutage auch nicht mehr, aber da gibt es dann ganz viele Workarounds, so, ne? Und aber genau, gleichzeitig ist an dem Punkt so selbst verpackt und irgendwie so halbgar identifiziert, ist jetzt ein Hüftsteak oder ist das jetzt ein Filet oder sowas, passt schon irgendwie, findet keiner raus. Das geht halt heutzutage nicht mehr, besonders wenn du irgendwie ein LEH liefern willst oder wenn du wirklich ein Premium-Produkt liefern willst für Leute, die auch qualitativen Anspruch haben und nicht das rein aus Enthusiasmus für die Bio-Bewegung irgendwie kaufen.
Macht das jetzt auch schwieriger? Du bist ja ein Verfechter von regionalen Strukturen. Macht das denn die Regionalität dann auch in Zukunft schwieriger?
Ja, und da sitzen wir alle in einem Boot. Also da sitzen sowohl die bioregionalen Hersteller als auch die konventionellen 100% in einem Boot. Und deswegen bin ich auch immer dafür, dass man da auch da Synergien findet. Weil so ein kleiner Schlachter, wir haben hier oben in Schleswig-Holstein, haben wir Feinheimisch. Und da haben wir mal eine Anfrage gemacht, einfach wie deren, die sind ja sowohl Gasthof als auch Erzeuger. Und wie da bei den Erzeugern sozusagen der Bioanteil ist. Und der ist ja deutschlandweit, in Schleswig-Holstein haben wir einen Bioanteil von irgendwo 7,5 oder 7,8%. Und bei Feinheimisch haben wir einen Erzeugeranteil von 30% Bio. Das heißt, überproportional. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass wir trotzdem nur 30% der Leute sind, die Verarbeitungskapazitäten anfragen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auch die konventionellen regionalen Produzenten einfach dann auch an die gleichen Schlachtstätten irgendwie liefern und für die Schlachtstätten erhalten. Und wenn wir Leute irgendwie sagen, jetzt mach nur noch Bio, das ist das Beste, weil wir irgendwie den anderen was abgraben wollen, dann haben die halt nur noch 30% der Aufträge. So, ne? Und das ist halt weswegen ein Riesenthema ist. So in Schleswig-Holstein sind wir noch besser, also aufgestellt als beispielsweise Nordniedersachsen. Das ist eine Katastrophe. Also da ist wirklich so, da brechen einfach laufend die Strukturen weg und selbst diejenigen, wo dann eigentlich ein wahnsinniger Zulauf sein müsste, weil das, was wegbricht, nicht wahnsinnig klein ist, sondern wirklich auch, da sind dann auch teilweise Managementfehler oder sowas, die dann auch dazu führen, dass dann auch nochmal Schlachtstätten zumachen oder dann wird sich für den einen Standort nicht für den anderen entschieden und dann bricht nochmal was weg, so, ne? Und das dann wieder aufzubauen, ist wahnsinnig schwer und es wird kommen, weil dieser Bedarf so wahnsinnig hoch ist und Direktvermarktung ja auch wieder ins Rollen kommt nach der Ukraine oder wo die läuft ja immer noch, ne? Aber, aber der Gap, da wird so viel verloren gehen an Struktur, an Qualität, auch an Flächen, die irgendwie für die Direktvermarktung entsprechend extensiv irgendwie bewirtschaftet werden konnten. Das müssen wir halt echt aufpassen, weil es ganz oft auch dann wieder so, man selber, wenn man so viel unterwegs ist, sieht man, wie die Dinge auch erodieren und sowas. Aber die einzelnen Leute, die sagen, ja gut, dann gehe ich halt zum anderen Metzger. Aber mich jetzt hier irgendwo engagieren, Teil von einer genossenschaftlichen kleinen Fleischerei zu werden, so, das ist ganz schön viel Aufwand, so, ne? Bisschen wie mit den Wanderschäfern, ne? Die wurden einfach immer schrecklich, schrecklich unterbezahlt und jetzt plötzlich werden sie mit Landschaftspflegegeldern irgendwie versucht, künstlich noch irgendwo am Leben zu halten, ja.
Das stimmt. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ne, da verändert sich sehr viel. Versucht ihr als Verband da auch gegenzuwirken, zu unterstützen, dass gerade dann dort wieder Dinge entstehen und eben diese regionalen Wertschöpfungsketten bestehen bleiben, was ja auch wichtig ist halt für Vermarktung, aber halt auch für so ein Bioland-Siegel, was man da natürlich auch nachher nach außen trägt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt auch genau auch meine Aufgabe, solche Muster zu erkennen, Themen zu bündeln und dann auch Mitstreitende irgendwie zu identifizieren und zusammenzubringen, Dinge anzumoderieren, dass halt einfach auch da wieder Synergien geschaffen werden, die dann vielleicht Dinge ausgleichen können, die einfach vorhandene Strukturen ausgleichen können, die irgendwo vielleicht auch auf Selbstausbeutung in jedem Bereich, ne, ob es in der Fleischerei ist oder was weiß ich, oder Ausbeutung aufbauen, dass man dann schafft, über Synergien und über Zusammenarbeit einfach das so zu gestalten, dass es halt auch zukunftsfähig ist und lebenswert, ne? Ja, auf jeden Fall.
Arbeitet ihr da auch über die Verbandsgrenzen hinaus? Heißt also, es gibt ja auch noch andere Bio-Verbände, tauscht man sich da aus und versucht dann eben auch, egal ob es jetzt Demeter, Biokreis oder Bioland ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, weil ja die Herausforderungen für jeden identisch sind.
Genau, das ist auf jeden Fall der Fall. Also auch immer mehr und weniger. Es gibt ja seit 10 Jahren die ökologische Tierzucht zum Beispiel, was ja auch ein gemeinsames Projekt von Bioland und Demeter ist. Es gab jetzt vor 2-3 Jahren eine Initiative, die heißt Branchenvereinbarung, wo es dann um gemeinsame Lagerung geht. Oder auch, dass eine Bioland-Molkerei auch Demeter-Produzenten irgendwie einbinden kann. Jetzt gibt es eine Initiative, die nennt sich Verbändehaus, also dass wirklich auch teilweise versucht wird, Infrastruktur zu bündeln und so Geschichten wie Lobbyarbeit oder sowas, dass das auch nochmal auf eine neue Art gedacht wird und gebündelt wird, oder im Kleinen machen wir das auch auf Arbeitsebene, dass wir gucken, dass wir uns mit Veranstaltungen nicht gegenseitig das Wasser abgraben, ne? Dass wir nicht alle eine Veranstaltung zu Branding machen oder zu Direktvermarktung oder zu Social Media, sondern dass wir gucken, dass wir, bei jeder Veranstaltung brauchen mindestens 15 Teilnehmende, damit die gefördert wird. Und dann hast du aber, jede nur 5, weil 3 Verbände das anbieten und dann hat halt auch keiner was davon. So, ne? Und das machen wir auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl, wie gesagt, auf Arbeitsebene vor Ort als auch Landesverband, aber auch bundesverbandsweit wird da immer versucht, wirklich zu gucken, dass da wirklich die Synergien gefunden werden und trotzdem natürlich auch die Leute, das hat alles auch wieder was mit Identität zu tun und so weiter, dass auch die Identität irgendwo gewahrt bleibt und das ist halt, aber es gibt keine Naturgesetze, was das betrifft, auch dass es Verbände gibt, ist kein Naturgesetz, das ist eine Besonderheit in Deutschland und da muss, es gibt keine Regeln, es gibt keinen vorgeschriebenen Weg, sondern da muss immer entwickelt werden, so, ne? Man sieht einfach, wie unterschiedliche strategische Entscheidungen dann auch einfach Vor- und Nachteile bringen oder dass man einfach wirklich guckt, dass irgendwo die Bewegung nicht von den Verbänden ausgebremst wird am Ende, ne? Sondern dass wir wirklich auch Dienstleister bleiben, ne? Und im Sinne der Erzeugung und Betriebe arbeiten, genau.
Ja, also sehr viel Kommunikation, merke ich, das macht deinen Job schon aus. Da fragt man sich natürlich, wo nimmst du dann die Zeit her für zum Beispiel deinen Blog, den du jetzt auch wieder aufleben gelassen hast oder eben auch, ich habe es ja eben auch gesagt, du bist Buchautor, hast aber auch, da kannst du ja gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen, nicht alleine dieses Meisterwerk, dieses Handbuch, es heißt nämlich Küchenhandbuch Huhn, verlegt oder rausgegeben, sondern ja logischerweise mit einem Verlag, aber auch mit einem Team dahinter. Das wurde mit dem Deutschen Kochbuchpreis ausgezeichnet. Warum war dir das Projekt eigentlich so wichtig, dass du gesagt hast, so, ich bin einerseits kaum ausgelastet in meinem Hauptjob, jetzt schmeiß ich mich hier mal noch in so ein riesen Buchprojekt, weil es ist ein richtig dicker Schinken rund ums Huhn, das kann man wohl sagen. Aber was war dir da so wichtig, dass du gesagt hast, das muss ich unbedingt machen und angehen?
Ja, das kommt noch aus meiner landwirtschaftlichen Zeit oder sogar aus meiner Jugend heraus. Also ich bin immer schon Hühnerfan gewesen und habe einfach immer so ein bisschen so den Schmerz mit mir getragen, dass ich einfach so die Art von Hühnerhaltung, wie ich das dem Huhn wünsche, irgendwie, wenn ich das halte, dass die in keinster Weise wirtschaftlich sein kann. So, und daraus dann ist auch irgendwo diese Kommunikation mit meinem alten Blog Hofhuhn entstanden und dann auch in der Landwirtschaft selber dann einfach, dass ich gemerkt habe, es gibt keinerlei Narrative oder Literatur oder Quellen, um Huhn wirklich als hochwertiges Produkt zu platzieren. Es gibt natürlich irgendwo in der französischen Küche gibt es eine gewisse Wertschätzung fürs Huhn, aber darüber, das ist unter Spitzenköchinnen so, ne, und nicht irgendwie für alle verfügbar, ne, und im Rahmen dessen, was ich dann irgendwie auch versucht habe rauszufinden, wie gut kann man auch mit Rassehühnern arbeiten, wie gut lassen die sich verkochen oder auch diese Bruderhahn-Geschichte, bin ich damit einfach, ja, wie soll man sagen, hatte ich Erkenntnisse, wo ich gedacht habe, okay, gut, das gehört niedergeschrieben und weil es sonst keiner gemacht hat, habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich selber, habe mir die Köchinnen, Köche ins Boot geholt, mit denen ich da einfach viele Jahre schon auch gearbeitet habe und wo wir auch viele Narrative hinterfragt haben, irgendwie so, dass einfach, ne, kannst du auch mit Bruderhähnen, kann man die überhaupt essen, so, ne, oder was kannst du sonst noch aus Suppenhühnern machen, dass du halt einfach nicht nur eine Suppe hast, so, genau, und das haben wir dann einfach zusammengetragen und das dann auch in Kombi mit, dass ich gesagt habe, okay, gut, wie, weil ich ja auch irgendwo immer ein kompliziert denkender Mensch bin, dass ich gesagt habe, gut, ich mache Fleischvermarktung, aber ich will die Leute überhaupt nicht dazu zwingen, jetzt mehr Fleisch zu essen oder das auch nur zu motivieren, dann einfach hab ich mich auch hingesetzt und gesagt, wie möchte ich denn, dass heutzutage ein Fleischkochbuch aussieht, so, ne, wie, weil, und das ist auch mal so mein Ansatz gewesen bei der Kommunikation, weil ich selbst einen differenzierten Blick habe und auch viel hinterfrage und trotzdem zu Ergebnissen komme, wo ich sage, okay, ja, Fleischkonsum ist okay oder Tiere darf man töten oder ne, so das, und ich denke immer, dass man das auch herleiten kann und dass Leute es auch verstehen können. Und das war das, was wir versucht haben im Küchenhandbuch Huhn und glaube ich auch umgesetzt haben. Wie gesagt, Sebastian Junge, langjähriger Freund von mir, Koch aus Hamburg, Vincent Fricke, ebenfalls langjähriger Freund, Caterer, Gastronom und auch Food-Aktivist, beide aus München und dazu dann noch Vivid Angelo als ja eine sehr umtriebige Food-Fotografin, die ja auch ganz viel sich mit den Kontextthemen, und das war mir halt auch wichtig, dass ganz viel einfach der Kontext auch beleuchtet wird, dass wir einfach einen Bereich haben zum Einkauf, einen Bereich zur Warenkunde und auch einfach zur Hühnerhaltung und auch die Schlachtung stattfindet, ne? Dass es nicht irgendwie dieses Ausklammern der Schlachtung ist, sondern dass wir wirklich einfach, genau, einfach, ich habe gesagt, irgendwie Fass aufmachen, Fass zumachen. So, ne? So, dass man sagt, ne, du machst so ein Fass auf mit dieser Bruderhahn-Thematik, gut, mach ich auch wieder zu mit dem Buch. So, ne? Und dann passt das. So, das war so ein bisschen die Idee. Genau, bin natürlich umso dankbarer und glücklicher, dass wir dann den Deutschen Kochbuchpreis in der Kategorie Fleisch für gewonnen haben. Jetzt im Herbst sind wir auch nochmal bei dem Preis nominiert, den ich aber, wo ich vergessen habe, wie der heißt, der sogar noch wichtiger ist. Aber genau, das vielleicht dann auch schon zur Ausgangsfrage, wie schafft man das alles gleichzeitig, dass man weiß, wo man seine Notizen hat und nicht alles immer im Kopf hat. So, ich glaube, ich bin ganz gut darum, mich gut darauf, mich auf den Punkt zu fokussieren, auch so sehr, dass meine Frau teilweise wirklich sehr nervt, weil ich teilweise auch wirklich Sachen einfach vergesse oder ausklammer. Genau, ich glaube, ich bin aus der Landwirtschaft ein sehr hohes Pensum gewohnt, so, und jetzt gerade mit Bioland ist es so, dass ich, oder andersrum, ich habe, als ich in der Landwirtschaft war, habe ich den Blog angefangen, da war das ein schöner Ausgleich, so, ne, dass du einfach eine Kopfarbeit irgendwo noch der körperlichen Arbeit entgegensetzen kannst, dass du irgendwo bei der körperlichen Arbeit viel über Themen nachdenken kannst und dann eigentlich das Narrativ für den Text schon irgendwo so hast. Jetzt bei Bioland ist auch viel Kopfarbeit, aber ich hatte trotzdem das Bedürfnis, einfach so auch diese Wertschöpfungskette sichtbar zu machen, und deswegen habe ich dann dieses neue Blogprojekt Im Norden nichts Neues angefangen, wo es dann einfach darum geht, so diese Wertschöpfungskette sichtbar zu machen, die ja einfach, also ein diffuser Begriff ist und ja auch gar nicht die eine Wertschöpfungskette ist, sondern du kannst es immer für ein Produkt durchdeklinieren, aber für jedes andere Produkt oder jedes Mal, wenn du es neu machst, kannst du ja immer an jedem Kettenglied Dinge verändern. Und einfach dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass es halt auch von vielen Spiel ist oder dass man irgendwie da wie so ein Schachcomputer unterwegs sein muss und an vielen Punkten irgendwie auch immer wieder Variationen reinbringen kann oder Dinge überprüfen kann, so. Aber dass auch immer Menschen im Spiel sind, dass einfach wahnsinnig viel im Fluss ist, dass viel auch im Positiven beeinflussbar ist, ne? Dass man einfach alles in der Hand hat. Ne? Die Leute denken immer, das ist alles so Naturgesetze, das ist alles erodiert und weg und früher war alles besser und so weiter. Aber es sind so viele Leute, die sich da einsetzen und reinknien und oft auch im Stillen arbeiten. Ne? Weil auch Sichtbarkeit ist irgendwie eine Entscheidung so und ein Bewusstsein. Und ich habe irgendwie diese Fähigkeit, auch irgendwo mich und andere sichtbar zu machen, und das versuche ich da irgendwie zu nutzen. Wie ich das zeitlich schaffe, das frage ich mich auch immer. und genau, ich glaube, dass man es inzwischen irgendwie so einigermaßen effizient machen kann, dass ich weiß, dass ich eine klare Idee brauche, dass ich mich nicht an Text setze und dann anfange nachzudenken oder sowas. Genau, dass ich die technischen Geschichten mit irgendwie noch einem Audio-Voice-Over oder sowas, dass ich das ganz gut hinkriege inzwischen, dass ich gut fotografieren kann, gut texten kann und sowas. Das ist natürlich auch Handwerk alles so, ne? Anders wird das auch nicht funktionieren.
Ja, zum Abschluss, so umtriebig, was ist aber dann für dich persönlich ein ganz einfacher, aber ein richtig guter Genussmoment?
Ich bin jemand, der sich einfach sehr gerne freut und einfach so, ich mag, wenn Dinge so zusammenkommen, wenn ich Betriebe kenne oder wenn ich in einem Restaurant gehe, wo ich irgendwie ja schon länger mitbekommen habe, mit welchen Betrieben die zusammenarbeiten, wenn das dann alles so zusammenkommt und ich dann plötzlich sehe, genau, was die dann daraus machen. So, das ist für mich wirklich dieses, wenn das so zusammenkommt, diese Geschichte von Produkten, einfache Produkte, auch geradlinig, auch vielleicht mutig präsentiert, wirklich auch nackig oder sowas. Das ist für mich, wenn irgendwie so genau die Geschichte und der Genuss irgendwo zusammenkommt. So, das ist wirklich das, was natürlich dann auch in einem schönen Umfeld und vielleicht auch Leute, die es auch wertschätzen können, so, ne? Das ist einfach so ein bisschen wie so ein Akkord, das dann zusammenkommt, sich schön anhört, beziehungsweise schön anfühlt. Ja, und das muss, genau, auch überhaupt nicht komplex sein, sondern ganz oft sind es auch wirklich wahnsinnig einfache Geschichten, die ich einfach wirklich, ja, sehr schön finde.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Ingmar, für diesen Einblick in die Welt von Bioland, Wertschöpfungsketten und letzten Endes auch noch in dein Küchenhandbuch Huhn. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Alles, was wir besprochen haben, findet man natürlich dann demnächst erstens mal nicht nur online, sondern logischerweise auch in den Verlinkungen wieder. Also von daher kann man da auch wunderbar dann nochmal nachblättern und gucken, was du im Blog machst, wie dein Küchenhandbuch Huhn aussieht und natürlich auch ein bisschen was über Bioland. Herzlichen Dank dir.
Ja, danke für die Einladung und genau, bis bald.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.